Der Vier-Augen-Podcast.
Hallo zu Folge 28 vom Unter-Vier-Augen-Podcast. Ich bin der Johannes, mit dabei ist auch...
Gaius Marius, Entschuldigung.
Ja, Gaius Marius klingt gar nicht so schlecht, ja. Da hätten wir direkt die römische Verbindung. Das war doch purste Absicht von dir, oder?
Ja, natürlich.
Nein, also Marius hat es mit seiner Vorstellung hier schon ein kleines bisschen vorweggenommen, zumindest in Teilen, um was es heute geht. Wir wandern eine ganze Ecke zurück in der heutigen Podcast-Folge, nämlich in die Zeit des Römischen Reichs. Wir haben heute mal wieder eine Folge aus unserer Serie Filme aus unserer Jugend. Mal wieder bin ich dran und ich habe einen Film ausgewählt, den ich, ja, ich weiß nicht in welchem Alter das erste Mal gesehen habe, aber auf jeden Fall mit meinem Papa zusammen und danach auch einige Male noch selber vollständig gesehen habe, auch mal zwischendurch auf Englisch, so als man dann in der Schule Englisch gelernt hat, war das auch ganz interessant, so einen Film mal auf Englisch eben anzuschauen. Und es geht um Ben Hur, und zwar um die Verfilmung aus dem Jahr 1959, die auch die bekannteste sein dürfte, von William Wyler als Regisseur, zum Beispiel mit Charlton Heston, Stephen Boyd, einige bekannte Schauspieler da mit dabei. Um die soll es heute gehen. Und ja, wir wollen uns den Film einfach ein bisschen genauer anschauen, ein bisschen die Hintergründe, unsere Geschichten vielleicht auch dazu, wie wir das eben bei Filme aus unserer Jugend immer machen. Aber nachdem es mein Film ist, darf trotzdem zuerst mal Marius seine ersten Berührungen vielleicht mit dem Film schildern.
Mir ist gerade noch was aufgefallen. Es geht ja in dem Film im Endeffekt um den Protagonisten Judah Ben Hur, ein Jude aus Israel, aus Jerusalem im ersten Jahrhundert nach Christus und seinen besten Jugendfreund Messala, einen Römer. So, du hast einen hebräischen Vornamen, ich habe einen lateinischen Vornamen. Passt also.
Passt, ja. Also Jugendfreunde sind wir auch.
Oder? Ja.
Also insofern.
Ja.
Aber wir verkrachen uns hier nicht.
Nee,
also
nee,
auch nicht also, in dieser Podcast-Folge.
Vor allem ist mit dem Wagenrennen wird schwierig. Ich habe eine Tierhaarallergie und habe keinen Führerschein. Also nee.
Ich weiß gar nicht, ob du da einen Führerschein brauchst. Draufstellen, losfahren.
Ja, ja, das ist, ja. Auf jeden Fall, nee. Also es ist so, du hast gerade gesagt, Filme aus unserer Jugend. Wir sind allerdings nicht so alt. Das würde auch unter dem Titel passen, Filme aus der frühen Kindheit unserer Eltern.
Mit Sicherheit, ja.
Ja, weil du gesagt hast, mit deinem Papa hast du es gesehen, der war damals, glaube ich, vielleicht gerade in der Schule. Meine Eltern sind noch ein klein bisschen jünger, die waren da kleine Kinder, als der Film rauskam. Ich weiß gar nicht, wann er in Deutschland rauskam, wahrscheinlich irgendwie 1-2 Jahre später. Aber ich kenne den Film natürlich auch schon sehr lange, weil er in unserer Kindheit und Jugend und ich glaube immer noch an Ostern und Weihnachten oder wenigstens an Ostern im Fernsehen noch gezeigt wird, vielleicht jetzt in letzter Zeit nicht mehr so häufig und ist mir ein Begriff und ich muss aber ehrlich sagen, das habe ich vorhin auch im Vorgespräch gesagt, ich glaube, dass ich den jetzt für diese Podcast-Folge zum ersten Mal komplett gesehen habe, vorher immer nur so ein Stück, mal hier, mal da, dann hat, meine Mutter da erzählt von dem Film und so weiter und so fort. Und von daher war das jetzt wirklich, die Sichtung für heute hier war die erste komplette.
Ja, ist interessant. Also ich habe ihn auch einige Jahre auf jeden Fall nicht mehr gesehen, aber wie schon erwähnt, eben mehrfach schon komplett, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, weil ich das damals eben sehr interessant fand, da mal wirklich im Original dann so einen Film anzuschauen. Also ich habe wirklich sehr, sehr viele Berührungspunkte mit diesem Film, habe den auch mit meiner Frau zusammen schon geschaut, wobei da wird nicht die große Begeisterungswelle rüberschwappen, weil für sie ist es ein Sandalenfilm und alles, was so Sandalenfilme sind, ist nicht so ihrs. Aber bei mir steht der eigentlich schon immer relativ weit oben auf der Liste so meiner wirklichen Lieblingsfilme, die ich eben im Leben schon einige Male auch gesehen habe. Wir wollen uns mal kurz anschauen, für die, die vielleicht nicht so firm mit dem Film sind, um was geht's? Du hast schon erwähnt, es gibt den Judah Ben Hur, das ist die Hauptfigur. Er lebt im damaligen Judäa, heute wird man jetzt Israel sagen, römisch besetzt zur damaligen Zeit. und ist ja relativ reich, gut betucht,
Prinz.
Familie ist angesehen, ja, also genau. Und ja, wie es halt so ist, es darf natürlich nicht bei der heilen Welt bleiben. Am Anfang sieht es noch sehr nach der heilen Welt aus, als er seinen Jugendfreund Messala wieder trifft, der ja ihm, glaube ich, auch mal das Leben gerettet hat, als sie Kinder oder Jugendliche waren und waren ewig lang befreundet, die zwei, beide da gewohnt, der eine eben als Jude, der andere als Römer. Ja, und dann ging halt irgendwann Messala, der Römer, in die weite Welt hinaus und hat dort quasi militärisch Karriere gemacht. Jetzt kommt er wieder zurück, ist Tribun, also direkt dem Statthalter dort unterstellt in Jerusalem. Und ja, jetzt hoffen die beiden natürlich, dass die Freundschaft so weitergeht, wie das bisher der Fall auch in der Jugend gewesen ist. Aber man kann ja direkt mal verraten, das ist auch kein Geheimnis, es funktioniert halt nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt. Und die beiden haben dann total unterschiedliche Ansichten auch über die Dinge, wie das alles so steht, wie das weiterlaufen soll. Der eine ist eher, ja, Rom ist alles, der andere eher, na ja, aber auch das jüdische Volk hat eine Daseinsberechtigung und so weiter. Und darüber geraten sie sich halt in die Haare und das eskaliert dann sozusagen ein bisschen. Ich weiß nicht, wie viel wir verraten wollen, aber wir können auf jeden Fall verraten, dass es zu einer Verhaftung kommt, dass es zu einer, ja, eigentlich gar keiner wirklichen Verurteilung kommt, aber es passiert halt so ohne Gerichtsprozess irgendwie alles. Und ja, dann findet sich irgendwann Juda Ben-Hur eben als Galeerensklave sozusagen auf einem Ruderschiff wieder. Also das ist ja mal zumindest so das Allerwichtigste erstmal.
Genau, also er ist dann da auch mehrere Jahre und es wird auch immer wieder angedeutet, dass das was außergewöhnlich ist. Normalerweise krepieren die Leute nach ein paar Monaten. Und genau, was man jetzt da weiter, ob man da jetzt spoilern darf. Ich würde jetzt mal noch die Sache in den Vordergrund stellen, warum er überhaupt verhaftet wurde. Also es gab da diese Meinungsverschiedenheit zwischen Messala, der da jetzt quasi vom, man könnte so sagen, von seinem gemäßigten Position von früher als junger Mann jetzt dann Gehirn gewaschen wurde von Rom, so nach dem Motto, ja, müssen wir diese Bestrebungen da, dass die Juden uns da quasi uns als Besatzungsmacht loswerden wollen, das müssen wir blutigst niederschlagen und so weiter und so fort. Und Juda Ben-Hur ist da halt zwar auch natürlich in irgendeiner Form gegen die römische Besatzung, aber er ist da ein friedlicher Mensch und er ist gegen Gewalt. Und dann passiert Folgendes: Der neue Statthalter kommt nach Jerusalem und da kommt so eine Parade am Haus von Judas Familie vorbei und da löst sich von dem Dach oben, sind quasi Juda und seine Schwester, die Tirsa, sind da gerade oben und gucken dem zu. Das ist quasi wie so eine Art Dachterrasse, wenn man so will. Und da fällt eine Fliese runter und trifft den neuen Statthalter, der wird verletzt und es wird als Anschlag gewertet, obwohl das einfach ein Unfall war.
Genau, und Messala, der guckt sich das natürlich alles genau an und
Ja.
weiß ja auch,
Ja.
dass das ein Unfall war.
Ja.
Ja.
Und er ist im Endeffekt ist er beleidigt, dass der Juda ihm nicht helfen will, die aufrührerischen Römer irgendwie zu schnappen. Und
Genau, also um die
deswegen,
Geschichte geht es
ja.
ja im Endeffekt, dass Messala will, dass Juda sich ein bisschen umhört. Wer sind
Ja.
diejenigen Leute, die hier möglicherweise Aufstände anstacheln wollen und wie auch immer. Und Juda sagt aber ganz klar, nein, also auch wenn die Leute vielleicht nicht so ganz koscher sind, aber sein eigenes Volk will er halt dann nicht verraten. Ne?
Ja, das ist, also es ist alles, eigentlich ist es sehr, sehr tragisch, wobei natürlich der Messala dann schon eher als Antagonist klar benannt wird und dass Juda die positive Figur ist, mit der man mitfiebert, mit der man mitleidet. Und so viel kann man jetzt schon verraten, dass diese Sache mit dem Galeerensklaven, das geht zwar irgendwie Jahre, da macht der Film auch dann so einen Zeitsprung, aber er kann da sich im Endeffekt befreien und will dann zurück in die Heimat. Was ist mit seiner Mutter und seiner Schwester? Die sind ja auch verhaftet worden und so weiter und so fort. Will da das rausfinden, das ist alles, woran er denken kann. Lebt seine Familie noch und er will natürlich Rache an Messala nehmen. Zu
Genau,
Recht.
weil eben die Familie damals, also Mutter und Schwester, auch eben mit eingeknastet worden sind und er ja nie erfahren hat,
Ja.
was aus denen geworden ist. Und in dem ganzen Verlauf Das ist ja auch klar, dass es dazu irgendwann kommen muss, kommt es eben zu dieser großen Konfrontation mit Messala. Und da liegt dann auch die Szene, die wahrscheinlich aus dem Film jeder kennt, weil die für sich fast allein steht, allein auch von diesem Aufwand, den man damals dafür betrieben hat, nämlich das historische Wagenrennen, bei dem die beiden am Ende gegeneinander antreten. Wie es ausgeht, wollen wir jetzt mal gar nicht verraten, aber auf jeden Fall die Szene mit diesem Wagenrennen, die wird so, ja, wie lange dauert das Wagenrennen? 20 Minuten vielleicht in dem Dreh.
Ja,
Das
vielleicht
ist,
so,
glaube
ja,
ich, schon
etwa.
auch aus heutiger Sicht eine der wirklich historischen Szenen der Filmgeschichte, weil die wahnsinnig aufwendig natürlich damals war. Allein klar, wenn ich irgendwie mit Tieren da auch am Hantieren bin, wenn ich Kulissen jetzt nicht wie heute KI-mäßig vielleicht da animieren kann, wenn ich das Ganze bauen muss und wie auch immer, dann ist klar, was da für ein heftiger Aufwand allein in diesen Szenen steckt. Und ich habe mir das Wagenrennen allein, ohne dass ich den ganzen Film geguckt habe, auch einige Male separat angeschaut, in Klammern, auch auf der Suche nach einem der bekanntesten Filmfehler, weil nämlich eine der Figuren beim Wagenrennen eine Armbanduhr trägt. Also wer interessiert an sowas ist, sucht mal da danach. Das ist sehr interessant, da beim Wagenrennen insbesondere nach so ein paar
Ja,
Filmfehlerchen zu suchen.
Frage, hast du das wirklich gesehen?
Also die Armbanduhr habe ich tatsächlich trotz zigfacher Sichtung nie entdeckt.
Ich
Was
weiß auch
aber
warum.
zu entdecken ist, sind zum Beispiel während des Wagenrennens die Fahrspuren von den Kameraautos oder
Ja.
Kamerawägen. Das entdeckt man auf
Ja.
jeden Fall. Aber die Armbanduhr, die ist ja so ein alter Mythos, der
Ja,
ist
ich
mir
wollte es
dann
gerade sagen, das
nie,
ist ein Mythos. Also
ja.
das ist, da hat man auch irgendwie mal Charlton Heston dazu befragt und andere. Und im Endeffekt, die haben ja alle solche Armschienen mit so Lederarmbändern und von weitem sieht es eventuell aus wie eine Uhr. Ich habe da nämlich auch mal ein bisschen recherchiert, habe mir gedacht, ja, ist das jetzt wirklich so? Ich sehe ja nicht so gut. Habe gedacht, ich suche mir da jetzt vielleicht irgendwie ein Bild raus, wo das jemand dann irgendwie mit so einem Kringel da irgendwie markiert oder so. Aber das ist einfach nur ein Mythos. Und das mit den Fahrspuren, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt aber einen wirklichen viel gravierenderen Filmfehler in diesem Film. Ich weiß nicht, ob der dir aufgefallen ist.
Ja, rück doch mal raus, vielleicht
Ja,
kenne ich ihn ja
Stichwort
auch. Ja.
Ring.
Stichwort Ring. Es gibt ja mehrere Ringe im
Ja,
Film. Ja,
also
es,
Folgendes. Also es gibt in diesem Film nicht nur Juda Ben-Hur und Messala und noch ein paar andere Römer und so weiter. Es gibt und nicht nur die Mutter von ihm und die Schwester. Es gibt auch noch zwei weitere Figuren. Das ist so ein bisschen so sein oberster Haussklave, Simonides, der so die Geschäfte der Familie macht und immer wieder mal rumreist und Sachen kauft und verkauft. Der hat eine Tochter, die heißt Esther. Die am Anfang, als die quasi, die haben sich, der, war, die, war, die, die zwei haben sich Jahre nicht gesehen. Sie kommt dann mit ihrem Vater wieder ins Haus der Familie Hur und will eben, sie sind, also man muss sich vorstellen, das sind Sklaven und sie will heiraten und will quasi von Juda die Erlaubnis und er sagt, ja, kein Problem und er tut sie dann quasi auch freilassen und sie gibt ihm, sie hat so einen Ring, der sie als Sklavin kennzeichnet oder sie als Eigentum des Hauses Hur, also von Judas Haus kennzeichnet und quasi als Gegenleistung in Anführungszeichen dafür, dass er sie freilässt und sie heiraten darf, schenkt sie ihm den Ring. So, er wird dann eingeknastet in die Sklaverei verkauft und am Schluss hat er immer noch diesen Ring. Das ist ein ganz, ganz großer Logikfehler, weil wenn Leute in die Sklaverei verkauft wurden, den hat man sämtliche Besitztümer abgenommen und vor allem Schmuck. Das nimmt
Davon
man
wäre
ihn als
auszugehen, ja.
allererstes, glaube ich, ab. Und du siehst ja im Endeffekt, er ist ja dann als Galeerensklave, er ist ja eigentlich nur noch mit so einem Lendenschutz begleitet, also hat er jetzt auch nicht irgendwie die Möglichkeit, die ganze Zeit in der Kleidung zu verstecken. Also das ist eigentlich so der Fehler, der mir gravierend aufgefallen ist, diese Sache mit dem Ring.
Aus dramaturgischer Sicht macht es natürlich Sinn, dass der
Ja,
da bleibt.
natürlich ja, aber es ist halt einfach ein bisschen
Ja,
so.
es stimmt schon, ist schon klar. Ja. Nee, also das mit diesen, du hast jetzt gerade auch noch den Galeerensklaven noch mal erwähnt, mit Lendenschutz bekleidet und so. Also ich glaube, diese Szenen, die ja so ein bisschen diese, ja, ich nenne es jetzt mal Antike, also
Es ist
das Leben so
Antike.
damals, wie man sich es auch vielleicht vorstellt. Das heißt ja nicht, dass es so gewesen ist auf den Galeeren zum Beispiel, wenn man da mal recherchiert ein bisschen. Sklaven gab es da in dem Sinn gar nicht. Es waren professionell bezahlte Ruderer, weil es musste ja alles gut funktionieren. Bei den Sklaven, die ich da unten reinsetze, weiß ich ja gar nicht, können die das, sind die fit, was weiß ich. Also das war damals eigentlich eher eine Sache, die wirklich professionell betrieben worden ist. Aber solche Geschichten, die im Endeffekt dieses Leben zur damaligen Zeit oder auch die Identifikation mit gewissen Dingen zeigen, das sieht man bei dem Wagenrennen relativ deutlich. Das sieht man, als es nach Rom geht, im Film mal relativ deutlich mit so einer Kaiserszene. Kaiser Tiberius ist es, der da ja gerade an der Macht ist. Oder auch eben, wie die Römer dann in Judäa leben, wie sie sich in dieser Burg eingebaut haben, wie auch immer. Also diese Geschichten, die fand ich immer so aus damaliger Sicht interessant. Dir geht's vielleicht teilweise genauso. Du bist auch sehr historisch ja interessiert, auch
ja.
An alten Dingen interessiert. Wir hatten Latein in der Schule, da hast du natürlich auch so ein bisschen mitgekriegt, wie die damals gelebt hatten und was weiß ich. Und allein aus dieser Sicht fand ich solche Filme und vor allem auch die Geschichte, wie setzt man dieses Leben um, wie wird es umgedeutet vielleicht sogar auch. Das fand ich immer sehr, sehr interessant und das lässt sich in dem Film auch relativ gut mit ablesen. Vielleicht ist es auch der Grund, warum das mich immer sehr interessiert hat, einfach weil ich so ein bisschen gelächzt habe in der Jugendzeit nach Filmen, die so ein bisschen das zeigen, was man selber auch in der Schule lernt, wo man dann ein bisschen drüber hinaus gucken will und so weiter. Also das mag sein, dass das für mich so der Anlass auch war, den Film eben nicht nur einmal, sondern ein paar Mal in meinem Leben gesehen zu haben.
Ja, das ist auch schon interessant, einfach auch in Filmen der anderen Zeit zu sehen und Antike und so weiter. Also Antike ist ja, glaube ich, irgendwie, falls Historiker zuhören, was weiß ich, bis 4. Jahrhundert oder so oder sogar noch ein bisschen länger, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, die war zu der Zeit auch noch. Das spielt ja im Endeffekt, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist ja im Endeffekt, Ben Hur ist ja ein Zeitgenosse von Jesus und ist auch etwa genauso alt. Und deren Wege kreuzen sich ja immer so ein bisschen, nur so dezent. Und man sieht Jesus auch wirklich, man sieht Jesus, aber man sieht nie sein Gesicht. Und er ist aber irgendwie immer so für die Handlung wichtig.
Ja, das ist ja, macht ja allein schon der Untertitel des Films klar. Also da steht ja am Anfang Ben Hur, A Tale of the Christ.
Genau.
Also das macht ja schon klar, dass es hier eine Rahmenhandlung geben muss, in die das Ganze eingebettet ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da kann ich mich auch noch dran erinnern, als ich den Film zu Jugendzeiten das erste Mal gesehen habe, hieß dann so von Papas Seiten, ja, das ist so der Film, der halt so da mit den Römern und was weiß ich. Ja, dann fängt der Film aber mit der Geburt Jesu an. Ja, also am Anfang kommt ja erstmal gar kein Judah Ben Hur. Der kommt ja erst eine ganze Ecke später. Es fängt wirklich mit der Geburt Jesu an, die heiligen drei Könige sozusagen marschieren in die Krippe rein. Und das fand ich damals schon ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen komisch, aber befremdlich in dem Sinn, dass dieses Thema zuerst eingeführt wird. Aber wenn man den Film dann eben sieht und komplett verfolgt und auch diese über 3,5 Stunden, die recht kurzweilig trotzdem sind, wenn man das wirklich alles gesehen hat, ergibt das Ganze natürlich schon den großen Sinn, diese kleine Figur Judah Ben Hur in die große Jesus-Geschichte mit einzubetten.
Ja, ich habe auch noch ein bisschen recherchiert. Das basiert ja auf einem Roman von Lew Wallace. Das war ein amerikanischer Anwalt, Politiker und Veteran des amerikanischen Bürgerkrieges, der hat das Buch 1880 veröffentlicht, das war damals ein großer Bestseller und der hat es wohl geschrieben, er war an sich irgendwie agnostisch, atheistisch und irgendwie hat er aber durch irgendeinen, ich glaube durch irgendeine Art Priester oder Prediger hat er irgendwie ein religiöses Erwachen gehabt und hat dann daraufhin dieses Buch geschrieben, über einen Zeitraum von mehreren Jahren, ich glaube 3, 4 Jahre. Und dann war das ein großer Erfolg, dann gab es da Theateradaptionen und dann irgendwann natürlich auch mal Film. Das ist auch nicht die erste Filmadaption. Es gab 1907 einen kurzen Stummfilm und 1925 einen langen Stummfilm, der damals sämtliche Budgetrekorde gebrochen hat. Das war der teuerste Stummfilm aller Zeiten, der war dann auch, das hat dann ein paar Jahre gedauert, dann hat er irgendwie auch, war der auch recht erfolgreich, also der hat quasi über die Jahre, hat er sein Publikum gefunden, obwohl die Produktionsgeschichte sehr, sehr turbulent war. Aber das es ist ja oft so bei so großen Filmen, dass die, je größer der Film, desto mehr kann schiefgehen. Das war jetzt auch bei Ben Hur von William Wyler. Der William Wyler stammt übrigens aus Deutschland, aus dem damals Elsass, was damals zum Deutschen Reich gehört hat, hieß an sich Willi Wieler. Und damals, da war es ja dann auch so, dass die Dreharbeiten haben länger gedauert und das Ganze hat dann im Endeffekt, das Budget war 15 Millionen Dollar. Das kannst du vergleichen mit, wenn heute ein Blockbuster 150 bis 200 Millionen kostet. Und das war damals wirklich auch der mit der aufwendigste Film, der gedreht wurde. Und lustige Anekdote noch zu dem, weil du gesagt hast, du willst, du guckst sowas gern, weil du da willst, wie haben die Leute damals gelebt und so weiter. Sie haben dann, nachdem sie da irgendwie die ganzen Sets aufgebaut und die ganzen Kostüme und so weiter alles gemacht hat, haben sie eine Historikerin ans Set gelassen. Und dann hat der Regisseur sie wohl gefragt, was kann man denn jetzt noch machen, um das authentischer hinzukriegen? Und dann hat sie wohl so gemeint wie, ja, am besten alles verbrennen.
Ja, na klar.
Also das ist, man darf das jetzt nicht unbedingt, es ist aber in Filmen generell so, dass das nie hundertprozentig oder nie annähernd historisch akkurat ist. Erstens einmal muss man natürlich auch sagen, das ist ja jetzt auch kein historisches Ding, das ist eine fiktive Geschichte, die auf einer, also quasi in einer Zeit Roms quasi angesiedelt ist, in einer historischen Zeit, und von daher ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig. Aber es ist wirklich, ich muss auch sagen, der Film ist wirklich sehr eindrucksvoll, jetzt auch immer noch. Also der ist ja jetzt 67 Jahre alt und ich war wirklich erstaunt. Es gab vielleicht eine Szene, wo ich mir gedacht habe, na, das sieht jetzt wirklich ein bisschen albern aus, und zwar, da gibt's ja diese Seeschlacht. Und du siehst halt dann schon einigermaßen, dass das teilweise Modellschiffchen sind und dass da einfach irgendwelche kleinen Figuren draufstehen. Also es gibt natürlich auch eine echte Schlacht, wo dann zwei Schiffe miteinander kollidieren und dann die Parteien dann kämpfen, und das ist auch wirklich sehr, sehr gut inszeniert. Aber
ja, aber so die Aufnahmen in der Totale, ja, wenn man alle Schiffe so fahren
sieht. Dann siehst du natürlich auch immer, wenn die Nahaufnahme dann auf dem Schiff ist und dann im Hintergrund weitere Schiffe siehst, ist es natürlich die klassische Rückprojektion, wie man das halt früher gemacht hat, als es noch keinen Computereffekte gab. Aber das ist so ein bisschen so vielleicht so die einzige, so ein bisschen, was man heutzutage so ein bisschen Schwäche empfindet. Was ich interessant fand, weil du vom Anfang gesprochen hast, am Anfang dieser Stern von Bethlehem, das sah irgendwie fast so aus, als ob da jetzt irgendwie so ein kleines Raumschiff kommt. Also ich fand das irgendwie gut umgesetzt, aber es sah irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Also,
ja, aber es sieht da auch anders aus, als man halt diesen Stern,
ja, klar,
von Bethlehem
der Stern
über den Krippen
ist halt stilisiert,
sieht.
Ja,
und
ja.
Allein deswegen denkt man sich, okay, jetzt ist es hier irgendwie nur so kreisförmig da, wie auch
ja,
immer.
Ja,
ja. Aber ein Punkt noch, weil du gerade auch erwähnt hast, dass das ja nicht die erste Verfilmung ist. Also wir haben mehrere eben, wir haben 1907, wir haben 1925, dann kommt eben der 59. Dann gibt es noch auf jeden Fall zwei weitere, einen Fernsehzweiteiler von 2010 und einen Kinofilm von 2016. Also ich habe zumindest diesen Kinofilm von 2016 gesehen, einfach, also nicht im Kino, bloß nicht, so allein, wenn man das schon vorher gelesen hat, ja, dann kein Kino, aber habe mir den eben, als er dann im Fernsehen kam, mal aufgenommen und angeschaut. Und bei mir ist es jetzt auch nicht ganz unbefangen. Ich habe schon erwähnt, dass dieser Ben-Hur von 59 einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Und da hat es natürlich einen Film, der dann folgt, mit dem gleichen Stoff schon schwer. Aber wenn ich dann, und das ist der große Vorwurf an die Nachfolgefilme und insbesondere den von 2016, wenn ich dann versuche, diesen deutlich über 200 Minuten Stoff in knappe 2 Stunden zu packen und ihn aber quasi nicht reduziere, sondern die gleiche Geschichte erzähle und da durchhetze in diesen 2 Stunden und du wirklich so, wir sind jetzt schon 10 Jahre hier mit 2016, aber das hat für mich so ein bisschen was Social Media mäßiges. Ja, also ich wisch einfach mal zur nächsten Szene, ja. Und nein, also das funktioniert überhaupt nicht. Und dem hätte ich, wenn wir hier Bewertungen abgeben müssten, eine sehr, sehr niedrige Bewertung von vielleicht 2 oder 3 von 10 Punkten gegeben. Ich war riesig enttäuscht und bin aber eigentlich auch schon natürlich mit zwiespältigen Gefühlen da reingegangen. Aber da hätte echt was kommen müssen, was mich umhaut. Aber es hat mich auf andere Weise umgehaut. Und deswegen, also geht gar nicht. Also wenn sich jemand wirklich für den Stoff interessiert, dann schon. Man kann jetzt nicht mal sagen, das Original, das wäre
Ja,
wär die falsche,
die
falsche
teuerste oder
Angabe, aber dann zumindest den Film von 59, eben auch aus dem Grund, weil der ja auch einer wirklich der besten Filme aller Zeiten ist. Der taucht im Endeffekt mit 11 Oscar-Gewinnen zusammen mit Titanic und Herr der Ringe, Rückkehr des Königs immer wieder in dieser Top-3-Liste auf. Also die drei Filme sind eigentlich, wenn man so will und jetzt mal von den Oscars ausgeht, die drei besten Filme aller Zeiten. Und da ist der mit dabei. Die beiden anderen sind deutlich jünger, er eben noch aus den 50er Jahren. Und das ist schon auch aus heutiger Sicht noch was Bemerkenswertes,
ja.
dass der damals wirklich 12 Mal für einen Oscar nominiert wird und 11 davon gewinnt. Also das ist wirklich ja eine immer noch spektakuläre Geschichte.
Ja, ich kann, du hast es gerade von dem Remake von 2016 gesprochen. Ich habe diesen Fernseh-Zweiteiler von 2010, habe ich damals so vor 15 Jahren, als der bei uns im Fernsehen lief, habe ich den mir angesehen und also ich habe auch nicht viel erwartet und war auch so einigermaßen enttäuscht. Das ist jetzt nicht völlig schlecht, aber das ist halt wirklich so, was weiß ich, so ein eher lieblos runtergekurbeltes Fernsehfilmchen, wo halt alles schnell geht, die Kulissen natürlich nicht so aufwendig sind und alles ein bisschen emotional unterkühlter durchgespult wird. War, glaube ich, auch so ein Ding. Es gibt ja auch ein anderer großer Monumentalfilm, also zum Thema, das ist natürlich kein Sandalenfilm. Sandalenfilm sind die im Nachgang der Monumentalfilme billig in Italien produzierten anderen Filme. Da habe ich ja mal auch vor
Ich habe
gut
es auch schon
15 Jahren.
versucht zu erklären,
Ja,
Marius, es war sinnlos.
auf jeden Fall, Monumentalfilme sind die richtig fetten mit Aufwand. Es gibt ja, Charlton Heston hat es ja geschafft, in zwei mitzuspielen, nämlich 3 Jahre vor Ben Hur in die 10 Gebote. Also ich fand den Film auch, obwohl er so alt ist, wirklich absolut beeindruckend. Und das Einzige, was ich ein bisschen nicht, also abgesehen von der Logikfehler und dann diese Schlachtszene, aber das war jetzt nicht so, nicht ganz so, was ich ein bisschen, das Ende ist irgendwie schön und logisch und das ist ein schönes Ende, aber es ist irgendwie ein bisschen kitschig. Und
Das
zwar
definitiv.
der.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch das, was ich damals schon bei den ersten Sichtungen mir selber so gedacht habe. Es geht zwar in dem Sinne ja dann alles gut aus und passt und wie auch immer, aber so ganz befriedigt hat mich das nicht. Ja, also ich hätte da noch gerne ein bisschen mehr gesehen, was dann wirklich aus den verschiedenen Personen da jetzt wird, da hätte man noch 10 Minuten dranhängen können, da drauf wäre es auch nochmal angekommen.
Das
Ja.
ist durchaus wahr, aber ich finde, also das Ende ist an sich, wenn du dir jetzt so das ganze Gebilde des Films, dann die Verzahnung der Geschichte von Juda mit der Geschichte von Jesus, ist das Ende wirklich, wirklich sehr stimmig, auch wenn eben ein Element, ich sag jetzt mal, dass da was mit seiner Mutter und seiner Schwester passiert, ein bisschen kitschig und bis vielleicht ein bisschen konstruiert oder überzogen wirkt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die Buchvorlage das macht, aber das ist so eine Sache, die mich ein bisschen, die finde ich ein bisschen drüber vielleicht ist. Ansonsten ist es wirklich ein eindrucksvoller Film und ich muss es auch immer wieder sagen, auch wenn er eine umstrittene Figur auf seine alten Tage war, Charlton Heston war ein herausragender Schauspieler. Was der mit seinem Gesicht, was der an Ausdrucksstärke vermittelt und seine Präsenz, wow.
Ja, also das kann man definitiv sagen. Ging mir genauso. Also ich fand ihn auch in die 10 Gebote auch riesig. Und wenn man dann noch an andere Filme denkt, was ich sehr früh auch gesehen habe mit ihm, ist zum Beispiel Planet der Affen.
Das habe ich jetzt nicht gesehen, aber
Fa
ja.
fand ich damals sehr, 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 sehr spannend und auch sehr interessanter Film. Der heißt Jahr
Oh ja,
2022, die
Soylent
überleben
Green.
wollen. Ja, also der genauso, also bei dem sind wirklich ein paar Filme dabei, die auf jeden Fall sehr sehenswert sind. Und es stimmt, also ich halte ihn auch für einen grandiosen Schauspieler, das definitiv. Wenn wir übrigens gerade bei Schauspielern sind, wir haben meine Frau und ich ein paar Tage vor dieser Podcast-Aufnahme ein bisschen von unserer Festplatte ältere aufgenommene Filme abgearbeitet und waren auch bei Die Brücke am Quai, wo zum Beispiel Jack Hawkins mitspielt, der hier im Film einen, ja, ich will ja nicht zu viel verraten, wir wollen ja nicht spoilern, aber der hier quasi Quintus Arius heißt er in seiner
Ja,
Rolle, also
ja.
einen von den Römern, die dann mit den Schiffen zu tun haben,
Ja.
spielt. Und der ist eben da auch dabei. Und das ist immer, das habe ich schon öfter in unserem Podcast gesagt. Ich finde es dann immer spannend, wenn man auf sowas nicht vorbereitet ist und dann so Verbindungen plötzlich herstellt und dann siehst du die
Ja.
Leute wieder in der eigentlich anderen Rolle und musst dich erst wieder dran gewöhnen. Okay, ja, das ist aber jetzt nicht Quintus Arius, sondern das ist jetzt hier ein britischer Offizier in dem Sinne, in dem die Brücke am Quai-Film. Also auch noch ein sehr interessanter Schauspieler, der leider nicht so sehr alt geworden ist. Genauso wie Stephen Boyd auch nicht,
Nee,
der
der
den
ist
Messala spielt, der ja
Mitte
Mitte 40,
30,
ne? Oder 30 war er nur,
nee,
irgendwie so, also nicht
nee,
wirklich
Mitte
alt.
40, Entschuldigung,
Ja,
ja.
nicht wirklich alt. Auch tragisch an einem Herzinfarkt während eines Golfturniers
Mit, ich glaube,
gestorben.
genau, ich glaube, der
Also,
war so alt wie wir jetzt gerade, Mitte 40. Also, ja, was ich jetzt gerade noch, was mir eingefallen ist, im Film, wir haben gesagt, es kommen die Heiligen drei Könige vor, und einer von ihnen, der Balthasar, ist dann auch noch eine wichtige Nebenfigur im Verlauf des Films. Und er wird von dem gleichen Schauspieler gespielt und sieht, glaube ich, genau, fast genauso aus wie 8 Jahre vorher in Quo Vadis, der den Petrus spielt. Das ist der gleiche Schauspieler. Und ich habe mir das irgendwie gedacht, den kennst du, und ich habe vor Ewigkeiten Quo Vadis auch mal gesehen. Ist ja auch so ein Monumentalklassiker, der ja ein bisschen, oder spielt
Der
er irgendwie.
taucht aber in vielen so Filmen
Ja,
auf.
ja.
Ich habe da mal nachgeguckt. Der taucht auch im sehr bekannten Kleopatra-Film mit Elizabeth Taylor auf.
Der geht ja noch
Der taucht
länger.
auch in Der Untergang des Römischen Reiches auf. Da
Ja,
spielt Sophia
das.
Loren zum
Und
Beispiel
Steven
auch mit.
Boyd, oder? Ja.
Alec Guinness spielt damit, Stephen
Und,
Boyd spielt auch
ja.
wieder mit, genau. Also der ist schon sehr, sehr präsent auch in solchen Monumentalfilmen gewesen, ja.
Ja. Nee, also das ist interessant. Wie gesagt, ich hätte jetzt gesagt, von dem, was ich jetzt mit meinem, also ich bin jetzt nicht so Experte für Filme der 50er und so weiter, ist, hätte ich jetzt gesagt, dass Charlton Heston schon der große Name ist, und aber die anderen Schauspieler damals anscheinend auch sehr bekannt und gefragt waren. Und die Rolle der Esther spielt ja auch hat ja auch eine israelische Schauspielerin gespielt. Jetzt noch kleiner Fun Fact zu dem Namen Esther. Meine Schwester heißt Esther, und wenn ich meine Eltern richtig verstanden habe, kam die Inspiration durch diesen Film und diese Figur. Und noch Fun Fact: Die Schwester von Lew Wallace, dem Autor des Romans, hieß auch Esther. Also hochinteressant.
Haben wir Verbindungen,
Ja.
ja. Nee, aber es ist interessant. Ich glaube, sowas gibt es ja gar nicht mal so selten, ja, dass du in irgendeinem Film oder so eine Figur siehst und entweder hängst du an der Figur oder findest gleich den Namen super spannend
Ja.
und dann setzt sich das fort. Also, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, sowas auf jeden Fall. Du hast vorhin schon den Regisseur William Wyler mal angesprochen, über den müssen wir auch noch ein paar Sätze verlieren. Der war ja vor Ben-Hur eigentlich schon ja, sehr, sehr bekannt, hat auch einige Filme schon ab den 20er Jahren prinzipiell gemacht. Was ich zum Beispiel von ihm so vielleicht ja, 3, 4, 5 Jahre, nachdem ich Ben-Hur das erste Mal gesehen habe, auch damals aufgenommen aus dem Fernsehen gesehen hatte, war: Wie klaut man eine Million?
Ah,
Mit
das ist auch
Audrey
von ihm.
Hepburn. Das
Ah.
ist auch von ihm. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil der ja eigentlich eher eine Komödie ist. Und ich finde es immer sehr, sehr interessant, wenn ein Regisseur so in total verschiedenen Bereichen tätig ist. Also du hast auf der einen Seite hier diesen Monumentalfilm und auf der anderen Seite mit Audrey Hepburn, Wie klaut man eine Million, Krimikomödie, auch sehr unterhaltsam, ein sehr lässiger, lockerer Film. Und das sozusagen in Verbindung zu kriegen, fiel mir gar nicht so leicht, dass das jetzt auch William Wyler sein soll. Aber der war scheinbar als Regisseur auch ja, wirklich sehr flexibel. Man kennt zum Beispiel auch noch von ihm Western, Weites Land zum Beispiel.
Ah
Da
ja.
spielt auch Charlton Heston, Gregory Peck zum Beispiel auch mit. Ist ein Jahr vor Ben-Hur, war auch für ihn ein Riesenerfolg. Der läuft heute auch noch immer mal im Nachtprogramm bei irgendwelchen, wir zeigen die besten Filme aller Zeiten Sendern. Und also der auch sehr, sehr empfehlenswert, aber William Wyler wirklich jemand, der in verschiedensten Genres unterwegs war und jetzt nicht nur, wie du es ja ganz oft hast, der eine Regisseur macht halt irgendwie nur Dramatisches, der andere macht nur Superheldenfilme, wie auch immer. Also der war wohl wirklich sehr, sehr flexibel unterwegs und auch sehr erfolgreich zur damaligen Zeit. Sein letzter Film ist dann aus dem Jahr 1970 und dann ist er im Endeffekt 81, also in meinem Geburtsjahr,
In
auch
unserem
verstorben.
Geburtsjahr,
In unserem Geburts stimmt, ja, du bist ja, du bist auch der 81er, ganz knapp noch, ja, ein bisschen älter als ich, ja, das stimmt. Ja. Genau.
Sieht man
Nee,
aber
also
nicht.
sieht man nicht, ne, ja, bei mir, ja, wir sagen jetzt hier mal lieber nichts über die wieder
Wir
mal
sind
alten weißen Männer und den Begriff,
beide grauhaarig, von daher ist es egal. Ja, nee, was ich auch
ja.
noch bei der Recherche bei dem Ben-Hur-Film von 1925 war, der damals junge William Wyler irgendwie einer der Assistant Directors, also der Regieassistenten, der wohl irgendwie auch ein bisschen Material gedreht hat. Und es ist auch so, dass das Wagenrennen, was die Kameraeinstellung betrifft, diesen Stummfilm von 1925 irgendwie 1:1 kopiert.
Ja, das stimmt. Also ich habe
Nur.
den auch irgendwann mal, den habe ich aber ein einziges Mal nur gesehen, auch angeschaut. Und was man zum Beispiel auch liest, wenn man ein bisschen sich über die Filme und die verschiedenen Fassungen sozusagen da informieren möchte, dass dieses Wagenrennen schon so das Ding war, was die für den neuen, also für den 59er Ben-Hur, dann unbedingt wieder so richtig toll adaptieren wollten. Und jetzt kommt's. Zum ersten Mal aber mit dem Gedanken Tierschutz.
Ja,
Ja, also
richtig.
nicht mehr, wir lassen die da einfach mal drauf losrennen und komme, was wolle, sondern das erste Mal mit dem Gedanken, ja, das sind auch Lebewesen und wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Also heute liest du ja am Ende jedes Films, wo ein Hündchen mal durch die Gegend läuft, dass kein Tier in diesem Film zu Schaden gekommen ist. Und bei den Dreharbeiten von der zweiten Verfilmung, also von dem Stummfilm, gab es wohl da Schwierigkeiten.
Da sind
Und
100 Pferde krepiert, also
das ist schon
das
heftig, ne?
könntest du.
Ja.
Ja, und bei dem 1959 anscheinend gar keines. Also da haben sie
Nein,
wirklich.
also wohl nicht, ist zumindest nichts überliefert, habe ich
Ja.
auch nichts anderes Lautendes finden können, ja. Ja. Ja, gut. Also ich denke, wir haben relativ viel über den Film eingesammelt. Ich möchte noch hinten dran, habe ich natürlich wie immer gemacht, so einen kleinen Kritikerspiegel noch dranhängen, habe mich mal bei Rotten Tomatoes und auch bei anderen Webseiten umgeguckt. Also es dürfte einer der Filme sein, der wirklich von den meisten als sehr, sehr positiv wahrgenommen wird. Bei Rotten Tomatoes hat er von den Kritikern 88%, also das ist eine richtig gute Wertung. Bei den Zuschauern 90%, also auch eine super Wertung. Und wenn man da ein bisschen mal durchliest, durch die Kritiken, die auch vor allem die ja, Privatpersonen geschrieben haben, da finde ich mich in sehr vielen Dingen wieder. Da ist auch einiges von dem dabei, was ich so aus meinen eigenen Eindrücken heute mitgeschildert habe. Und ja, an sich, wenn man jetzt mal wieder an unsere vorigen Podcast-Folgen denkt, wo es ja auch mal um Fortsetzungen, Neuverfilmungen und wie auch immer ging, eigentlich würde ich schon mal drauf warten, dass da noch mal irgendwas kommt. Also es gibt so viele Filmstoffe, die zu Tode verfilmt worden sind. Es gibt welche, die mehrfach verfilmt worden sind und auch gut verfilmt worden sind. Aber jetzt eigentlich, wir hatten die zwei Neuverfilmungen aus den letzten knapp 15, 20 Jahren. Da war einfach nichts Gutes dabei. Was meinst du, wäre das ein Stoff, wo sich mal wieder jemand dran versuchen sollte?
Ich weiß nicht. Die Frage ist, ob der Film von 1959 nicht so herausragend und so gut ist, dass der für fast alle Ewigkeiten für sich allein stehen kann. Du hast natürlich jetzt, man hat natürlich immer ein bisschen so die Überlegung, was könntest du jetzt mit den heutigen Möglichkeiten draus machen, auch vielleicht jetzt ohne irgendwie extrem viel mit Computer zu machen. Ich meine, ich habe jetzt vor, ich sag's mal, vor ein paar Wochen habe ich die Odyssee von Christopher Nolan gesehen und es ist ja wirklich beeindruckend, was der ohne CGI oder fast ohne CGI da macht. Und das wäre so das Einzige, wo ich vielleicht sagen würde, ja, wenn man das so macht, wäre das interessant. Aber wenn du schon sagst, das Remake von 2016 ist irgendwie nichts Gescheites, dann würde ich mal sagen, nee, lieber nicht.
Ja,
Also.
also ich würde in das gleiche Rohr wie du stoßen, sozusagen. Also wenn müsste das wirklich so ein, wie du es gerade mit der Odyssee erwähnt hast, so eine liebevolle Herangehensweise sein. Ja, wir machen jetzt hier das Technikfeuerwerk und hauen einfach noch ein paar obendrauf, wenn es um irgendwelche, keine Ahnung, Galeeren, Schlachten und was weiß ich geht. Es muss nicht alles gleich spektakulärer sein.
Ja,
Also das definitiv nicht.
und so ganz, wenn man es genau nimmt, ist ja eigentlich dieses ganze Spektakel, die Galeere, der Kampf, Seeschlacht und das Wagenrennen und das alles, ist ja eigentlich nur Hintergrundrauschen für die Entwicklung und für die Geschichte des Helden und für seine Emotionen, sein Leben, sein Leiden, seine Hoffnung und so weiter. Und wenn die Geschichte des Helden aber zu sehr in den Hintergrund gerät oder irgendwie einfach nur so 0815 abgefrühstückt wird, dann braucht man das eigentlich auch nicht. Dann soll man es einfach lieber lassen.
Dann sind wir mit der 59er-Verfilmung doch sehr
Ja,
zufrieden,
oh
in dem
ja.
Sinn. Ja. Was würdest du ihm denn geben?
Ja, 9 von 10.
Ja, sehr gute Wertung. Dich wird es nicht überraschen, dass er von mir einen noch mehr kriegt.
Aha.
Also, das wär einer meiner 10 von 10 Kandidaten. Einfach deswegen, und das zeichnet ja so einen Film auch aus, wenn du einen Film mehrfach anschaust und nicht nur ein, zwei, dreimal, sondern vielleicht noch einige Male mehr. Und du verlierst auch nie die Lust daran, weil du immer wieder neue Dinge entdeckst, weil du ja einfach mit der Geschichte, obwohl du weißt, wie es ausgeht, obwohl du vielleicht sogar weißt, was kommt jetzt als nächste Szene, als nächster Satz, dass du trotzdem mitfiebern kannst, in der Geschichte drin bist und jedes Mal wieder denkst am Ende, wenn dann the End dasteht, Leinwand schwarz wird, ja, war toll. Und das ist einer der Filme, bei denen das bei mir passiert und deswegen kriegt er von mir die sehr selten vergebene volle Wertung.
Ja, genau. Jetzt können wir noch kurz über die DVD sprechen, oder?
Genau, die eine echte Besonderheit aufweist, ne?
Ja. Wir haben beide die gleiche DVD-Fassung. Das ist auch, glaube ich, auch eine meiner ältesten DVDs. Das ist eine DVD, die ist erschienen im September 2001, also vor 25 Jahren. Das Jahr. Ich glaube, diese DVD, also ich habe die vielleicht noch nicht seit 25 Jahren, aber ich denke mal, seit gut 20 Jahren steht die quasi ungesehen in meinem DVD-Regal und ist, glaube ich, auch schon zweimal mit umgezogen. Oder sogar dreimal. Auf jeden Fall, ich habe diese DVD das erste Mal rausgenommen. Das Interessante ist, es ist so eine Art Double-Layer-DVD. Der Film geht ja gut 3,5 Stunden und nach 2 Stunden 16 Minuten muss man quasi die DVD umdrehen und damit es quasi auf der Rückseite weitergeht. Das alleine schon mal ungewöhnlich, also zumindest für heutige Zeiten.
Genau.
Und was mich wirklich beeindruckt hat, also die Tonqualität ist auch gut, aber die Bildqualität ist wirklich sehr gut. Es ist jetzt nicht irgendwie ha extrem HD remastered oder irgendwie, was weiß ich, wie Blu-ray heutzutage ist ja nochmal was anderes, aber die Bildqualität ist wirklich herausragend. Und das ist eine 25 Jahre alte DVD. Und damals hat man ja vielleicht auch so ein bisschen so im Schnellverfahren, ja, wir machen jetzt da mal den Film schnell irgendwie und hat vielleicht irgendwie keinen gescheiten Master als Quellmaterial gehabt. Und das ist aber wirklich. Wirklich sehr, sehr gutes Bildmaterial, was man hier sieht. Auch auf einem halbwegs großen Fernseher. Das ist wirklich erstaunlich.
Ja, also hat mich auch wieder überrascht und ich habe den Film vorher ja eben schon gesehen gehabt als klassische Aufnahme aus dem Fernsehen, dann auf Videokassette im Endeffekt selber aufgezeichnet. Und als ich dann damals meinen DVD-Player hatte und die DVD im Endeffekt auch geschaut habe, war ich damals schon begeistert und eben heute aber ist es nochmal ein bisschen eine andere Geschichte, wenn man das Ding in seinen Blu-ray-Player einlegt und das Ding einfach so ausschaut, als wäre es eine Blu-ray. Also, um es jetzt mal bewusst ein bisschen zu übertreiben. Also, der Unterschied fällt einem gar nicht so arg auf. Ich habe ihn jetzt nicht als Blu-ray-Fassung gesehen. Ich habe ihn sehr wohl aber mal zumindest abschnittsweise in einer HD-Ausstrahlung im Fernsehen gesehen. Und mir ist da jetzt nicht der große wirkliche Unterschied bewusst geworden. Also, diese DVD, obwohl 25 Jahre alt, ist wirklich top. Also, das muss man sagen. Und ich hoffe doch mal, die hält auch noch ein bisschen, weil man weiß ja nie, ne? Bei DVDs ist ja immer so eine Thematik, aber ja, die soll doch noch eine Zeit überdauern. Ja,
vielleicht ist die irgendwann mal richtig viel Geld wert. Wer weiß,
ja.
Allein schon
ich weiß deswegen, gar nicht, ob es die noch gibt, das werde ich jetzt mal recherchieren. Nee, die gibt
es nicht mehr, also die Fassung gibt es nicht mehr. Also es kann sein, dass es eine ähnliche Fassung mit ähnlicher Ausstattung gibt, aber ich glaube, die gibt es wahrscheinlich nur noch gebraucht für, was weiß ich, 50 Euro bei eBay oder anderswo. Also die ist schon, wie man neudeutsch sagt, out of print.
Ja, im heutigen DVD-Paket sind wahrscheinlich dann zwei DVDs drin. Ne? So wird ja, man das der Einfachheit halber machen.
Genau, oder Blu-ray ist, glaube ich, auch auf zwei. Film gibt es natürlich auch auf Blu-ray. Ich weiß es gar nicht genau, wo es denn jetzt aktuell als Stream gibt, aber gibt es, glaube ich, auch hier und da.
Ja, das hängt dann wieder in den Shownotes.
Genau, also das mit dran. Jeden Fall eine große Empfehlung und ich werde die DVD auch behalten. Also ich bin ja immer wieder ein bisschen bestrebt hier, die Massen da ein bisschen, wenn ich was gesehen habe und jetzt gedacht habe, ja, war ganz okay, dann tue ich die DVD dann meistens irgendwie ab und zu mal verkaufen oder spenden. Aber die DVD bleibt.
Das klingt doch gut. Und damit haben wir auch mal wirklich einen echten, du hast den Begriff ja eingeführt heute, einen echten Monumentalfilm hier auch mal im Podcast verarbeitet. Wäre fast mal ein eigenes Thema, ja, so Monumentalfilme habe ich einige gesehen, da bin ich dabei, also da kenne ich mich ein bisschen aus.
Einige Sandalenfilme gesehen, die meisten davon waren jetzt nicht so toll, also von daher, das muss ich jetzt auch nicht unbedingt wiederholen, von daher, das werde ich dann auch eher für Monumentalfilme, da müssten wir dann allerdings auch eine monumental lange Folge machen, mal schauen.
Ja, oder was rauspicken, das müssen wir aber schauen, aber ist vielleicht mal eine Anregung, man sucht ja immer wieder nach Themen sozusagen. Ja.
Genau,
aber das soll es dann zu Ben-Hur hier bei uns in Folge 28 vom Unter-Vier-Augen-Podcast gewesen sein. Jetzt haben wir noch zum kleinen Abschluss mal wieder eine Zufallskritik. Das heißt, ich habe von unserer Vier-Augen-Kinoseite den Zufallsgenerator angeworfen und wahllos aus den ganzen Kritiken der letzten Jahrzehnte eine raussuchen lassen und herausgekommen ist Whale Rider, den ich glaube, ich auch ein einziges Mal gesehen habe, aber die Kritik ist von dir und auch musikalisch sehr interessant. Es ist ja auch wieder ein Thema für dich, Marius.
Ne? Richtig. Also, Whale Rider ist ein Film von 2002, uns kam der 2003 im Kino. Ein Film aus Neuseeland von der Regisseurin Nikki Caro.
Es geht, mal eine Regisseurin, wir
ja, möchten ja, es erwähnen, kommt ja nicht so. Es gibt zu wenig. Ich ertappe mich auch immer wieder, dass ich zu viele Filme von Männern und zu wenig Filme von Frauen schaue, aber dieser Film, den habe ich damals auch im Kino gesehen. Das Kritik ist vom September 2003, war wahrscheinlich dann kurz vorher, irgendwie August oder Anfang September. Ist neuseeländischer Film, spielt in Neuseeland. Es geht um die indigenen Einwohner Neuseelands, und zwar die Maori. Und es spielt aber in der Gegenwart. Also spielt dann Anfang der 2000er. Da gibt es eine Maori-Siedlung irgendwie ist es dann so, die wählen sich dann immer so einen Anführer, der dann quasi den Stamm anführt. Das machen sie jetzt auch in der Gegenwart, wo sie auch in ganz normalen Häusern wohnen und Telefon und Fernsehen und so weiter haben. Und Autos machen sie das immer noch. Nur ist es in dem Fall so, das ist nicht wie vielleicht sonst üblich ein Junge, sondern es ist ein Mädchen. Nämlich Pike, ja, gespielt von Keisha Castle Hughes, die damals auch eine Oscar-Nominierung bekommen hat. Sie tut quasi in diese Rolle schlüpfen und ihr Großvater ist aber da nicht so davon begeistert und irgendwie ihr Vater ist irgendwie weggegangen, der ist nur ab und zu da. Ihre Mutter ist wohl, glaube ich, bei ihrer Geburt gestorben. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, schon länger her, als ich den Film gesehen habe. Auf jeden Fall, sie ist ein Mädchen und soll in diese Jungsrolle da reinfinden. Und es ist natürlich alles nicht so einfach. Und der Film heißt Whale Rider. Das heißt, es ist irgendwann mal ihre Aufgabe, einen Wal zu reiten. Und das ist quasi so das letzte Initiationsritus, damit sie quasi die ihr zugedachte Rolle des Stammesanführers, die sie dann von ihrem Großvater übernehmen soll, eben diese Bestimmung erfüllen soll. Und das ist, Wie gesagt, das ist irgendwie, ich fand, ich habe damals, damals waren wir 2003, da waren wir Anfang 20, du auch. Ich habe damals natürlich, erstmal war ich total begeistert und positiv überrascht, dass die Maori trotz allem schlimmen Kolonialismus der Briten in Neuseeland und Australien und so weiter trotzdem noch ihre Kultur bewahren und die auch in unserer zivilisierten, modernen Welt weiterführen und so weiter und so fort. Und fand es auch total spannend, weil da auch, das sind auch wirklich nur Maori-SchauspielerInnen am Werk. Auch einen, den man vielleicht sogar hier und da kennt, aus, weil er in Hollywood-Produktionen auftritt, nämlich Cliff Curtis. Den kennt man vielleicht aus dem einen oder anderen Blockbuster. Der spielt ihren Vater und sie muss da in diese Rolle reinschlüpfen. Und es ist quasi ein Coming-of-Age-Film eben in der Welt der Maori. Und das ist ein sehr schöner, eigentlich fast ein bisschen unspektakulärer, aber sehr schöner, rundum gelungener Film. Ich habe den damals 8 von 10 gegeben. Was ihn für mich natürlich noch heutzutage noch attraktiver macht. Damals war ich da noch nicht so groß der Fan. Das hat sich erst damals so entwickelt. Die Musik ist von Lisa Gerrard, einer australischen Musikerin, die als eine Hälfte von meiner Lieblingsband Dead Can Dance natürlich in meiner musikalischen Olymp, sag ich jetzt mal, ganz oben steht. Die auch, die ist dann so Ende der 90er, Anfang der 2000er da auch mit verschiedenen Mitwirkungen bei bekannten Filmmusiken, Gladiator, Insider und so weiter, ist sie dann auch so ein bisschen bekannt geworden, hat da auch einen Golden Globe gewonnen, zusammen mit Hans Zimmer. Und sie hat ja eben immer wieder auch Filmmusik gemacht und sowohl die Stücke komponiert als auch selber gesungen und sie hat halt eine sehr eigentümliche Art zu singen. Sie singt eigentlich fast immer in einer von ihr selbst ausgedachten Pseudosprache. Und das macht das Ganze immer sehr atmosphärisch. Und auch wenn sie jetzt keine Maori ist, macht sie das hier bei dem Film irgendwie gut. Und die Regisseurin hat auch irgendwie so sich überlegt, wer könnte denn die Musik zu dem Film machen? Und hat dann irgendwie, während sie den Film die haben den Film in Deutschland, haben sie den irgendwie geschnitten und zu Ende fertig gemacht, hat sie dann irgendwie nach Australien das Drehbuch geschickt und dann musste die Lisa Gerrard das Drehbuch am Computer irgendwie lesen, war ein bisschen anstrengend, aber sie hat dann da irgendwie Zugang gefunden und hat dann da diesen tollen Score eben komponiert, der auch zu ihren, denke ich, starken Werken zählt. Von daher ist es in doppelter Hinsicht ein interessanter Film und ich habe jetzt irgendwie Lust, den wieder mal zu gucken. Ich muss mal schauen bei meiner Gelegenheit, weil ich habe die DVD nicht in meinem Besitz, aber soweit ich weiß, meine Mutter. Von daher muss ich mal wieder die mir mal wieder ausleihen und den wieder mal gucken.
Dann haben wir vielleicht was angestoßen mit der Zufallskritik.
Ja.
Also ein Film, also ich habe ihn auch einmal gesehen, den ich richtig schön interessant gemacht fand. Es ist auch erwähnenswert, dass die Hauptdarstellerin ja auch Oscar nominiert war damals. Hat leider nicht gewonnen. Charlize Theron hat, glaube ich, ja, genau, da sehe ich es gerade, hat in dem Jahr die beste Hauptdarstellerin den Oscar gewonnen. Aber also immerhin ist es auch international gewürdigt worden. Und ja, wirklich sympathische Geschichte. Sehr, sehr empfehlenswert. Du hast auch mit 8 von 10 damals eine sehr, sehr gute Wertung gegeben und macht Lust, glaube ich,
Ja.
den sich vielleicht mal wieder anzuschauen. Ja.
Ja, und dann auch wieder mal nach 23 Jahren wieder mal vielleicht eine Kritik zu schreiben. Da habe ich auch irgendwie ab und zu mal Lust, mal diese alten Filme, oder was heißt alt, die älteren Filme, die man aus der Zeit kennt, wo man jung war, irgendwie noch mal zu gucken. Man nimmt die jetzt auch ganz anders wahr. Und wie du vorhin gesagt hast bei Ben Hur, du hast ihn als Kind öfter mal gesehen, als Jugendlicher, dann jetzt nochmal als Erwachsener. Das ist immer, die Wahrnehmung ist immer ganz anders. Die Wahrnehmung ist nur ähnlich, wenn du den innerhalb von kürzester Zeit nochmal siehst.
Genau, das stimmt, ja.
Ja.
Ne, also
Genau.
vielleicht ein schöner Tipp ja
Ja.
für alle eben, die sich für Filme interessieren und hier fleißig zuhören. Ja.
Ja.
Okay, dann sind wir mit unserer jüngsten Folge hier schon wieder durch, haben zwei tolle Filme besprochen, unter anderem, wie gesagt, einen meiner Lieblingsfilme. Ich bin wirklich froh, dass wir den im Podcast jetzt mal auch unterbekommen haben. Ist ja immer schön, wenn man auch ein bisschen seine eigenen, ja, Gedanken und Erfahrungen, die ja jetzt auch schon wir hatten das Alter hier, die ein paar Jahrzehnte hier schon rumgeistern, ne? Dass man das auch mal weitertragen kann. Und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Es klang zumindest so, wenn du 9 von 10 für Ben-Hur gibst, da bin ich natürlich auch super happy.
Also ich fand, der hat jetzt auch überhaupt keine Längen gehabt. Und ich war dann fast sogar ein bisschen erstaunt, dass die Geschichte so in der ersten Hälfte relativ flott vorangeht. Also da hätte man fast noch ein bisschen mehr Zeit machen können, um irgendwie gewisse Dinge noch ein bisschen zu vertiefen. Wie du gesagt hast, das Ende hätte man noch 10 Minuten mehr machen. Also man hätte am Anfang irgendwie noch 10, 15 Minuten die Beziehung von Messala und Judah ein bisschen noch mehr ausarbeiten können.
Klar, ja, klar,
auf jeden Fall hat sich gelohnt. Es wird mal spannend, wenn wir irgendwann mal eine unserer Lieblingsfilme von einem von beiden besprechen und der andere findet den dann komplett furchtbar. Falls wir das mal
schauen
schaffen,
wir mal, was noch kommt. Genau. Ja. Naja, aber auf jeden Fall danke, dass du ihn nochmal jetzt auch mit angeschaut hast und wieder hier mit dabei warst. Und danke auch wie immer an alle, die hier fleißig mit reinhören. Ich sehe es ja an den Abrufzahlen. So ein paar Leute scheinen es zu sein, die das interessiert. Das freut uns natürlich dann doch immer wieder. Und jetzt sind wir wirklich mitten im Hochsommer. Macht euch noch eine schöne Zeit. Vielleicht habt ihr Ferien, wie auch immer. Und wir hören uns aber auf jeden Fall schon bald natürlich zur nächsten Folge. Von meiner Seite aus danke fürs Zuhören. Macht's gut. Und Marius darf wie immer oder wie meistens auch noch seinen Schlusssatz natürlich loswerden.
Genau, wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für die Rückmeldung, die man hier und da auch bekommt. Mal schauen, was wir uns als nächstes so für ein Thema oder für einen Film oder für Filme vornehmen. Wir wissen es gerade selber noch nicht. Wir sind da recht spontan. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.